Moinsen, schönen Tag, wir sind's. Allmann und Arabica, Karl und Stay, dick und doof oder dick und dick.
Oder doof und doof.
Oder doof und doof. Wir wollen ja niemanden diskriminieren, wa?
Könnt ihr euch aussuchen, wa?
Könnt ihr euch aussuchen, wa? Ich weiß nicht, warum ich immer, es passiert mir immer wieder. Seitdem ich Laien kennengelernt habe, passiert mir das immer wieder, dass ich in diesen Schaller-Modus reingehe.
Aber der hat aber nicht nur den besten Mustache in ganz Deutschland, den prächtigsten
Europa.
Zumindest. Oder
Europa.
Weltweit wahrscheinlich sogar.
Vermutlich.
Der einzige Mustache, der an Stalin rankommt. Übertrifft.
Gottes Willen, Digga. Digga, erstmal, bevor wir hier wieder, bevor wir hier wieder komplett die Kontrolle verlieren. Hallo, es ist wieder Allmann Arabica-Zeit. Herzlich willkommen. Es gibt eine neue Ausgabe, etwas frisch gebrühtes oder aufgekochtes. Guten Tag.
Oder gepresst, je nachdem, wie ihr das.
Oder gepresst oder abgefüllt, Saft, gesaftet,
aufgeschüttet.
Aufgeschüttet oder in so einem Barista-Moment auch irgendwie so selber künstlerisch aufgebrüht. Alles ist legitim. Hallo, Karl, wie geht's dir?
Mir geht's gut, wa? Ich finde das eine ganz ausgezeichnete Geschichte, dass wir das hier machen. Einmal in der Woche, wa?
Einmal in der Woche, wa? So bei über 300 Folgen. Ja, mir geht's auch gut. Ich habe tatsächlich einiges auf der Tagesordnung. Erstmal will ich aber sagen, Digga, Karl, wir müssen eine Intervention machen jetzt. Das ist eine Intervention jetzt. Ja. Ich hab genug gehört. Es reicht.
Es reicht jetzt wirklich.
Nee, ich mein's wirklich ernst. Jetzt, du wirst sagen, es ist ein Joke. Und alle denken, es ist ein Joke, aber ich mein's ernst, Digga. Karl,
ja.
Ich verstehe nicht, Digga, was ist los? Also ich verstehe es wahrscheinlich schon. Also wenn ich das sage, meine ich das semi-ernst, aber viele Leute verstehen es wahrscheinlich nicht. Ich habe regelmäßig Nutzerinnen und Nutzer, die mich anschreiben und fragen, hat Karl komplett den Verstand verloren? Hat er den Verstand verloren? Ist er abgedriftet? Ist er verloren?
Ja.
Können wir ihn zurückholen? Wir müssen uns darauf konzentrieren. Und jetzt ist hier jetzt meine persönliche Intervention, die ich jetzt für alle die mache, die das gesagt haben.
Ich bin da, ich bin bereit.
Ich finde das übrigens auch schwierig. Ich finde die Glorifizierung von Stalin und Mao bei dir ein bisschen drüber.
Ach, Stalin wird dann nicht glorifiziert?
Naja, ich weiß nicht. Also irgendwie, pass auf, ich verstehe das mit der roten Sonne und so, hahaha, hihi. Aber irgendwie, also bei mir kommen regelmäßig Leute an und fragen, okay, irgendwie ist manchmal ein bisschen weird. Und ich verstehe das auch, weil das zumindest ein bisschen verharmlost wird.
Ja, brutal wird das verharmlost. So auf lustig.
Aber warum?
Overton Window. Also um dir jetzt eine komplett ehrliche und erwachsene Antwort zu geben, das ist einfach... Ja. Ich habe vor einem halben Jahr super viel über Kommunikationsstrategie gelesen.
Ja.
Und wie politische Akteure das in der Vergangenheit gemacht haben. Also Zeitgeistwende und so ein Scheiß.
Ja.
Und Overton Window ist etwas, was Rechtsextremisten seit es Rechtsextremismus gibt, nutzen. Also es wird immer so, also Demagogen und Populisten stellen sich hin und hauen so hart auf die Kacke, dass alles, was so im Bürgerlichen passiert, harmlos erscheint.
Genau, weil sie halt das Narrativ weiter nach rechts drücken.
Genau. Du haust halt so hart auf die Kacke in der Öffentlichkeit, dass alles, was so von etablierten Leuten mit gleichem Denkmuster kommt, irgendwie harmlos erscheint.
Mhm.
Und es ist die Sache, dass das im Linken relativ schwer möglich ist, weil wir da seit so 2,5 Jahren in so einem Perfektionismus dran gewesen sind. Also so, in meiner Wahrnehmung ist das so ungefähr seit Hogwarts Legacy. Ne? Ich habe ja auch den Orden als großen Kulturkämpfer bekommen bei der Schlacht um Hogwarts Legacy. wo es dann den Moment gab, als Leute, wenn ich drüber nachdenke, ist so der einschneidende Moment für mich, wo ich darüber mir Gedanken gemacht habe, ob man Gronkh jetzt rechts nennen sollte oder nicht.
Ja.
Und da habe ich so den Verstand verloren an einigen Punkten und hatte so einen unglaublichen Drang zur Perfektion, dass die Anschlussfähigkeit eher so Richtung Null ging. Also man hat immer erwartet, entweder jemand ist absolut perfekt oder aber er kann nicht dazugehören.
Oder ist der Feind, ja.
Genau, und dann wurden halt Feinde markiert, die eigentlich eher nur so aufgrund ihrer Lebensrealität noch nicht den gleichen Zugang zu Bildung hatten oder Aufklärung hatten wie man selbst oder wie andere Leute, weißt du, die den ganzen Tag im Internet rumeiern und da und da
die nichts anderes machen.
Genau, ja, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss sich irgendwie drastisch ändern. Das muss irgendwie radikal umgestellt werden. Und das macht man, indem man irgendwie guckt, wie kann man es mit einem wissenschaftlichen Fundament besser machen. Und ein Aspekt, der so immer genannt wird von Leuten ist, wir brauchen mehr linken Populismus. Ja. Hast schon mal gehört wahrscheinlich.
Ich mache auch linken Populismus.
Genau. Du machst linken Populismus für eine bürgerliche Mehrheit mit einer gigantischen Reichweite und das sehr, sehr gut. Und ich habe diesen Overtone-Window-Aspekt eigentlich immer ein bisschen unterschätzt. Und um das ganz klar zu machen, ich habe Stalin noch nicht ein einziges Mal verharmlost. Also ich habe sogar im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Leuten, die Stalin wahrscheinlich nur so auf einer Metaebene kritisiere ich den halt für das, was er gemacht hat. Ne? Hm. Und bei Mao ist das so, mit dieser roten Sonne, dass man, dass da natürlich 40 Millionen Menschen aufgrund von einer Fehlwirtschaft im zweiten Fünfjahresplan bei ihm verhungert sind. Und dass das eine komplett grausame Fehlentscheidung gewesen ist, die da getroffen worden ist von den Kaderparteien. Aber dass ich nicht glaube, dass irgendein direktes Opfer von Maos großem Sprung irgendwo bei mir in der Zuschauerschaft drin ist.
Und nee.
Und pass auf, das erzeugt so einen in die Fresse Ding für so einen westlichen Deutschen, dass er sich vielleicht erstmal fragt, okay, was soll das? Dann im besten Fall zuhört oder im schlimmsten Fall einfach sagt, das geht überhaupt gar nicht, was der da macht. Guckt euch das mal an.
Ja.
Beides ist gut fürs Overtone-Window, weil dann ist egal was so ein Martin Schirdewan oder so eine Heidi Reinick oder so eine Carola Rakete oder so, egal was die sagen, das ist nicht mal im Ansatz so auf die Kacke wie das, was ich mache. Also erscheint das im Vergleich zu dem, was sie dann von mir bekommen, relativ harmlos.
Ja, das, also ich weiß nicht, also ich verstehe den, also ganz ehrlich, im Kern verstehe ich, was du da sagst und was du da tust, und ich glaube, von mir ist das auch immer, kriegst du da, was das angeht, auch immer irgendwie grüne Flaggen.
Rote Flaggen.
oder rote Flaggen an der Stelle.
Ich kann verstehen, wenn es da Leute gibt, die so.
Also ich glaube, weißt du was, weißt du, womit ich da aber einfach mal ein Argument in den Raum werfen will? Wir haben darüber gesprochen, dass es Akteure gibt, die linker Politik schaden, indem sie sich über Jahre so positioniert haben, wie sie sich positioniert haben, und daran, dass ein absolutes Internetfiasko wurde.
Ja.
Und ich glaube, dass die Gefahr droht, dass hier etwas Ähnliches passiert, weil natürlich verändert man die Wahrnehmung von Thesen des gemäßigt linkeren Raums, wenn man extreme linke Thesen positioniert und dann irgendwie so eine, naja, der sagt das, aber dann hört sich ja das fast normal an, weißt du, so nach dem Motto. Aber ich glaube, dass das also unter Umständen zumindest, dass darüber nachgedacht werden sollte, und ich denke da auch drüber nach, dass das am Ende vielleicht gar nicht so nützlich ist, wie man denkt. Sondern man verschafft sich halt einfach nur, man schafft sich halt einfach nur einen Grund, warum Leute, die einem nicht mehr zuhören, weißt du? Man schafft einfach nur dieses, ja, der ist eigentlich stabil, aber seitdem der das sagt, höre ich ihm nicht mehr zu.
Ja, aber so, das ist aber so, diese einschneidenden Momente, also das hatte ich schon wirklich so lange, wie ich im Internet unterwegs bin, ne? Und da wird auch immer irgendetwas für gefunden. Da muss ich auch.
Ja, ich habe das auch tatsächlich. Immer wenn ich Faschisten Hurensöhne nenne, sagt irgendjemand, ey, das, warum kannst du das nicht ohne Beleidigung?
Das ist natürlich ein anderes Level, ne? Also da müssen wir uns klar sein. Das ist natürlich ein anderes Level, wenn du mal einen Faschisten einen Hurensohn nennst oder wenn du mal einen Zuschauer zusammenmeierst oder so, ne?
Das ist ja wichtig.
Ne? Da muss man ja auch ganz realistisch einfach sein. Da gibt's ja unterschiedliche Gewichtungen. Wie nachvollziehbar ist das oder wie ist es das nicht? Und ich glaube, wenn das nur auf so einer Meme-Basis laufen würde, ne? Also wenn ich so ein, keine Ahnung, wenn da keine Inhalte dahinter stecken würden, also wenn da nicht gleichzeitig eine Verbindung wäre mit auf der einen Seite dann auch tatsächlich einer historischen Aufklärung und mit einer anderen Seite einer Wertevermittlung und einem Bezug zur aktuellen Zeit, dann wäre das auch schwer zu rechtfertigen, so in meinen Augen. Aber den Punkt, dass Leute sagen, ey, der ist zu radikal oder ey, der ist zu extremistisch, woher auch immer der Extremismus-Aspekt und Vorwurf immer bei mir kommt, ne? Also, ich bin sehr übergewichtig und lebe in Irland. So, ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass ich irgendwie Gewalt ausführe in Deutschland. Das passiert nicht. Die Chancen, die gehen echt gegen null. Aber du hast trotzdem die Vorwürfe schon immer, ne? So vor 4 Jahren war es, hey, das, langsam wird das immer ein bisschen zu extremistisch, was der da macht mit diesem Veganismus.
Dann aber das ist ja etwas, das habe ich auch.
Ja, das kannst du irgendwie zur Seite schicken oder und ignorieren und gut ist, ne? Und auf der anderen Seite hast du den derzeitigen Bezug, dass die Leute sagen, ach, der meint das, den kann man nicht machen, der möchte sich als sozialistischen Führer etablieren. Und das ist ein Vorwurf, der ist für mich genauso absurd wie der, dass das Gendern irgendwie, keine Ahnung, die deutsche Kultur in den Abgrund tritt oder so. Also die Chancen, dass ich ein sozialistischer Führer in Deutschland werde, ich halte es für realistischer, dass wir 85 Millionen Menschen in Deutschland vegan machen, bevor das passiert. Ja. Also ich sehe da jetzt keine große Gefahr.
Ja.
Die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass halt darüber gesprochen wird und dass sich Leute im besten Fall irgendwie zumindest mal ein Stück weit damit beschäftigen. Und wenn ich dann in der Lage bin, da nicht nur eben diese Meme-Culture-Ebene zu haben, sondern eine inhaltliche oben drüber, dann kann ich das für mich rechtfertigen. Wenn das Leute kritisieren möchten und das inhaltlich tun und sagen, ey, pass mal auf, ne? Also finde ich von der Darstellung schon ein bisschen drastisch, dann kann ich das nachvollziehen, ist aber etwas, wo ich dann einfach sagen muss, okay, da kommen wir jetzt entweder beide mit zurecht oder wir lassen's. Und auf der zweiten Ebene ist es so eine gewisse Vorbereitung, weil ich persönlich war vor 2 Jahren auch ungefähr an dem Punkt, wo ich dann in der Öffentlichkeit gesagt habe, nee, also wir sollten auch langsam mal über die Benutzung von Hammer und Sichel nachdenken. Da hatte Rezo Hammer und Sichel auf dem Display hinter sich, erinnerst du dich dran?
Ja, ich finde auch, ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich auch immer noch berechtigt, darüber nachzudenken.
Ja, ich auch. Ich finde es auch immer noch berechtigt, weil das Argument von mir, und das ist immer noch eins, was hält, ist, dass unter diesem politischen Symbol eben Millionen von Tote verursacht worden sind. Gerade unter Stalin.
Ja, absolut.
Gerade unter Stalin sind sehr, sehr viele Menschen unter Hammer und Sichel gestorben. Und deswegen sollte man über die Verwendung des Zeichens nachdenken. Und dann habe ich ein bisschen zurücküberlegt, wie das denn so gewesen ist. Was passiert denn, wenn du dich engagierst? Ne? Was passiert denn, wenn du so im realen Leben außerhalb von dieser Internet-Culture anfängst, dich zu engagieren? Und dann ist nun mal die Realität, dass du dann halt irgendwie an Hammer und Sichel nicht so wirklich vorbeikommst. Ne? Und dann ist es irgendwie eine Frage, die ich mir stellen muss, so ob ich junge Menschen haben möchte, die zum ersten Mal dann irgendwie einen Draht zu einem in der Realität stattfindenden Protest haben und dann aufgrund von dem, was ich sage, sich denken, hey, also da ist halt einer, der nennt sich dann Rotze und der hat aber Hammer und Sichel auf der Kutte und da hat der Karl gesagt, das ist wie das Hakenkreuz und deswegen gehe ich da hin und kritisiere den und dann war das
aber
das Erste.
Aber es ist nicht wie das Hakenkreuz, es ist was anderes.
Ja.
Aber darum geht's ja gar nicht.
Die differenzierte Betrachtung ist genau die, aber in der Realität ist das nun mal nicht so, habe ich feststellen müssen und dann ist es eher so, dass die Leute daran, also an die Nutzung gewohnt sind und sagen, na und sich da jetzt nicht so viel bei denken, sondern dass es mehr um die Sache als solches geht. Wenn da ja, Leute also kommen und sagen, hey, das ist mir zu extrem und ich wähle die Grünen und wir können eine systemische Veränderung durch Reformismus erzeugen, dann ist das all good, all shits and dandy, ne? So, ich habe noch nie Content gemacht, der jetzt irgendwie irgendwann mal 25.000 Average erzeugt. Das ist noch nie der Fall gewesen und das wird auch in Zukunft nicht so sein. Aber ich denke, dass als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was ist so der größte Vorwurf, den man daran haben könnte, und der ist ja, Moment mal, der möchte sozialistischer Führer eines kommunistisch-totalitären Regimes in Deutschland werden.
Okay, kann sein, dass du damit konfrontiert, aber das, was ich eher ist der Ansatz der Relativierung und der Glorifizierung so ein bisschen. Das sind ja Spinnervorwürfe so. Aber ich meine, von so Leuten, die sich da Gedanken drum machen und sagen, ja gut, ey, Alter, Stalin ist der Hurensohn eigentlich, so, was soll denn das? Dann kann ich schon verstehen,
dass die... Wurde aber auch noch nie irgendwas anderes gesagt, ne? Also ich habe noch nie irgendwas anderes gesagt, außer Stalin war ein Hurensohn.
Ja, genau. Und das ist halt das Problem, die Internet, also das ist halt so ein TikTok-Problem, dem alle irgendwie ausgesetzt sind. Keiner sagt, jeder sagt, er meidet TikTok, aber irgendwo kommen die Milliarden Nutzer halt her, ne?
Eben.
Deswegen Da geht's halt auch einfach darum, dass die Leute Content halt so nicht konsumieren. So, die gucken 12 Sekunden irgendwo hin, sehen, dass irgendeine sowjetische Hymne abgespielt wird und dann verschwinden die wieder und dann haben die sich halt eine Positionierung gemacht. Jeder leidet unter demselben Problem. Deswegen muss man halt gucken, wie man das mit sich vereinbaren kann und was man sagt und was man nicht sagt.
Ja, ja.
Bei mir passiert das regelmäßig, dass die Leute reinkommen, ich sag, Alter, kannst du mal deine Mutter ficken? Und dann gehen die wieder raus und sagen, boah, was ist mit dem los? Ja. So, das ist halt so mein Problem, in Anführungsstrichen, dass ich halt zu gottlos auf Mutter gehe. Ja.
Ist kein Problem. Ich glaube, das sind alles Dinge, die polarisieren. Und da
pass auf, wenn ich jemanden habe, das ist ein Problem. Das muss man auch sagen. Man muss sich diesen Sachen auch offen gegenüberstellen und dann eine Entscheidung treffen, die verantwortungsbewusst ist. Und meine verantwortungsbewusste Entscheidung ist zu sagen, ich mach das trotzdem, du kleine Nutte. Ja. Ne? So ein Ding ist das. Das ist so ein Ding, da sage ich, dass der Grund dafür ist, dass ich abgewegt habe, was das Vor- und Nachteil ist. Der Nachteil ist, dass ich jemanden habe, der unter Umständen meinen Worten lauschen würde, wenn ich ihn oder jemanden nicht DNA-technisch komplett familiär die Ehre nehmen würde.
So. Ja.
Und das ist der Nachteil. Der Vorteil ist aber, dass Leute, die den ganzen Tag Frust aufgestaut haben, also den ganzen Tag sich mit dieser Scheiße auseinandersetzen, die sich in der gleichen Richtung bewegen, die sich im gleichen Becken bewegen wie ich, dass die danach wie so ein Ventil aufgemacht wurde und sie sagen, boah, Gott sei Dank, ich kann sowas nicht machen, aber jetzt hat er dem Fascho mal wirklich, also da hat er wirklich, da ist er auf Eva Braun gegangen, auf Mutter. So, das ist Gott sei Dank. Und das ist, das wege ich ab und dann sage ich, ich erkenne das Problem, aber der Vorteil überwiegt für mich, deswegen mache ich das so.
Ja.
Und ich denke, so wie ich das gerade erklärt habe, ist es ja auch wichtig, dass du das mal sagst. Deswegen wollte ich das einfach mal sagen, weil ich glaube, wir haben da drin noch nicht drüber gesprochen bis jetzt.
Nee, ich glaube auch, dass wir da noch nicht überhaupt. Ich glaube, dass es eben wie so eine Mischung bei mir ist zwischen Overtone Window und wirklich einem sehr bewussten Polarisieren. Mhm. Also ich habe wirklich viele, viele Leute, die genau eben diesen Eindruck haben, weißt du, die kommen hin und sagen, und dann hast du so die erste Nachricht mit. Sag mal, ist das, also gerade dieses Stalin-Ding ist ja absurd, weil ich Stalin noch nie irgendwie in einem positiven Licht habe dastehen lassen. Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar, ich glaube, es war ein bisschen länger als anderthalb Stunden und das ist halt absurd, weil das so eine Nische ist quasi in der Geschichte, dass man da in Deutschland kaum Aufklärung drüber bekommt, gerade nicht im Entertainment-Sektor, wie Stalin überhaupt diese Kaderparteistruktur in der Sowjetunion unter Lenin ausnutzen konnte und dann so eine furchtbare Diktatur mit den wirklich vielen, vielen unnötigen Toten, die nur auf Stalin zurückzuführen sind, stattfinden konnte. Also wie hat dieser Missbrauch stattgefunden und wie hätte man das verhindern können, wenn überhaupt? Jetzt ist nur die Frage, ob du immer den sicheren Weg gehst, oder ob du das eben nicht machst. Und ey, ich persönlich, ich habe schon so viel ausprobiert jetzt in den letzten 4 Jahren in Sachen Internetaktivismus. Und das Einzige, was ich jetzt so noch nicht probiert habe, ist eben hart auf die Kacke zu hauen und einen intersektionalen Kampf zu führen, der über diesem Identitätslevel steht. Was mir insane auf den Sack geht irgendwie. Mhm. Also so gerade in der Retro-Perspektive gehen mir so die letzten 2 Jahre von mir insane auf den Sack, weil da hatte ich eben Leute, die mir erzählt haben, Karl, was du machst, ist perfekt, aber so jemand wie Stay geht halt gar nicht, weil er Nutte benutzt. Und das als ein sexistischer Angriff auf den intersektionalen Queer-Feminismus. Und darüber nachzudenken im Nachhinein ist etwas, was mir sehr schwer fällt, weil du da in der Position bist oder ich in der Position gewesen bin, wo mein Gehirn so zu Brei aufgeklärt worden ist, dass ich da auch kein gutes Gegenargument so hatte. Und da muss man sich ab und an mal, wenn man feststellt, dass man in so einer Ecke drin ist und dass man nicht weiß, wie man da rauskommt und dass man nicht weiß, wie man Leute aktiviert und dass man keine Möglichkeit hat, irgendwie Leute aufzunehmen und aufzuklären, die eben aus einem eher unteren Zugang zur Aufklärung und Bildung kommen, da muss man sich in Frage stellen, weil so am Ende des Tages sind ja linke Werte die, die den Armen nutzen, und die Armen sind die, die keinen guten Aufklärungsweg in ihrem Leben bislang hatten, ne? Das sind meistens die, die irgendwie nicht so überprivilegiert sind. Und die mitzunehmen ist, glaube ich, insane wichtig, weil die verlieren wir nämlich an all die anderen. So, und ich habe halt keinen Bock, dass ich in einem, ich hatte keinen Bock, dass ich in anderthalb Jahren da sitze mit einer Gruppe von 1000 linken Akademikern oder AkademikerInnen und wir uns im Kreis drehen, wie der intersektionale Queerfeminismus uns alle retten wird und ich aber den Leuten wünsche, dass sie im Supermarkt keine Gurken finden, wenn sie einkaufen gehen.
Man muss aber dazu sagen, dass es genug, also da gibt es auch Zielgruppen für. Also da jetzt, um mal für diese Leute zu sprechen, ihr findet sicherlich einen Content Creator, der das alles so genauso macht. Also es gibt, ich weiß persönlich, es gibt Leute, die das genauso mit diesen Standards machen, und ich glaube, das ist dann halt weniger groß, aber eben auch da.
Und hat auch eine Daseinsberechtigung, aber das ist der
Unterschied hat auch eine Berechtigung,
zwischen Safe Space eben und ja, aufklärerischen Streams, würde ich mal sagen, oder aktivistischen Streams, nenn's wie du willst.
Ja, genau.
Ich habe selber für mich feststellen müssen, dass ich dem Anspruch, einen Safe Space zu werden, nie gerecht werden kann und vor allem auch permanent da an Punkte komme, wo Leute, die mir nichts Gutes wollen, auf die Fresse hauen, ne? Also da kannst du machen, was du willst, du bist nie perfekt genug, einfach weil du ein Mann bist oder einfach nur weil du eben so ein cis-hetero-Mann bist. Und dann wirst du, also dann wird das nicht passieren. Und dann musst du halt gucken, wie kannst du einen Nutzen haben, der ein anderer ist, als ein Safe Space zu sein. Und der ist bei mir eben, dass ich versuche, eine Aufklärung zu machen, die über der reformistischen passiert. Dass ich halt den Leuten versuche, so ein Klassenkampfgefühl zu geben, ne, so ein bisschen Klassenbewusstsein zu geben und denen eine Daseinsberechtigung gebe für das, was da draußen passiert. Und zum Positiven hat es, dass das auf der einen Seite dafür sorgt, dass es eben niemanden gibt bei der Linkspartei, der, also in der Zeit, wo ich diesen insane Anspruch an Perfektion hatte, auch an mich selbst, da kamen Leute, die mich permanent darum gebeten haben, mich mal zu einer der neuesten Aussage von Gysi zu äußern, weißt du?
Zu äußern, ja.
So, da hattest du die ganze Zeit irgendwelche linken Politiker, die irgendwas gesagt haben, was irgendwie nicht fit geht. Und dann musstest du da Stellung zu beziehen. Und dann hast du die Zeit, die du dann eigentlich hättest dafür verwenden müssen, irgendeinem Fascho oder einem anderen rechten Demagogen entgegenzutreten oder irgendeiner wirklich sozial ungerechten Strömung und Bewegung, die wir nun mal zu Genüge haben in Europa, hast du dann damit verschwenden müssen, zu erklären, warum Gysi was gegen das Gendern gesagt hat. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Also Mischung aus Overtone-Window und. Wenn Leute kommen und sagen, Karl, du rechtfertigst Stalin, dann sage ich, yo, dann zeig mir das.
So. Zeig mir das, genau. Ja, okay, cool. Also ich weiß das einzuordnen so. Für mich ist das weniger ein Ding, so. I know. Ne, wenn man mit stabilen Leuten redet, dann weiß man, dass das keine Sachlage ist, die irgendwie problematisch ist. Aber mir ist es halt aufgefallen im Kontext von Konfrontationen mit Leuten, die das halt dann auch mal schreiben. Und ich denke, okay, alles klar, vielleicht würde es helfen oder würde es nicht helfen, denen das mal zu erklären und wieso das so ist und was das ist, zu sagen, um da so ein bisschen aufzuräumen, um da vielleicht auch drauf zu verweisen.
Ja.
Deswegen, das finde ich eigentlich ganz gut. Gucci, feels good, man.
Ja, du musst dir auch keine Gedanken machen, weil ich auch in der inhaltlichen Aufklärung keinen unrealistischen, klassenkämpferischen Aspekt irgendwie übertrage. Also das ist nicht dieser, das ist schon einer, der irgendwie auf ganz, ganz viel theoretischem Wissen basiert. Also da muss sich keiner Gedanken machen, der so im mittleren Management eingestellt ist, dass da eine wütende Gruppe von Hammer- und Sichel-Extremisten erzeugt wird, die euch in die Fresse schlagen wollen. So ganz im Gegenteil. Wo ich versuche, den Leuten halt beizubringen, dass genau diese Leute und der Kampf gegen Besserverdienende im System einer ist, der komplett unnötig ist. Weil er eben am Ende des Tages auch ein klasseninterner Kampf ist. So, das ist ja auch, wenn du sagst, du bist ein Kapitalist, dann sage ich, okay, wo ist deine scheiß Fabrik? Ey, wo ist sie? Hast du sie von mir versteckt?
Ja, ich habe das Thema. Wo ist meine beschissene Fabrik? Wo ist sie? Ja, das ist eine Monopoly-Fabrik, ist das?
Ja, ja.
Eine Monopoly-Fabrik. Das ist das Erste. Ich habe tatsächlich noch ein Thema, das oder noch zwei. Eine Sache will ich noch, weil wir gerade politisch sind. Du hast zwei Linke.
Der Stalin-Verherrlicher.
Zwei Linke.
Der Stalin-Verherrlicher, der Mann, der Millionen von Tote abfeiert, hatte tatsächlich Martin Schirdewan, den Parteivorsitzenden der Linken,
da. Und wie war's?
Also ich kann das nur empfehlen zu gucken, weil das war kein Meme-Cack-Gespräch, sondern ich habe das wie einen öffentlich-rechtlicher Moderator einfach komplett in den sicheren Hafen gebracht. War ein sehr, sehr sympathisches Gespräch. Also war sehr, sehr gut. Wir haben ein bisschen über soziale Gerechtigkeit gesprochen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was hinter so diesen kämpferischen Phrasen wie wir müssen Europa den Konzernen und Milliardären wegnehmen steckt, was der so die letzten Jahre gemacht hat. Wir haben darüber gesprochen, was sein Opa eigentlich für ein Gigachat gewesen ist. Das wussten nämlich sehr, sehr wenige. Nämlich auch etwas, was Linke eigentlich immer machen, so die, man sagt uns ja immer nach, dass wir keinen Bock auf Traditionen hätten oder so, ne? Und dass wir immer versuchen, so die Geschichte zu vergessen und dass wir irgendwie nie so wirklich das feiern, wer wir sind und wo wir herkommen. Nicht der Fall. Wir feiern es halt einfach nur so, dass die allermeisten deutschen Familien eine Nazi-Vergangenheit hatten und dass man da nicht viel feiern kann. Bei Martin Schirdewan ist das anders und jetzt wird's witzig, weil sein Opa Karl Schirdewan ist 26 mit 18 Jahren zur KPD beigetreten, ist dann in den Widerstand gegen Hitler gegangen, ist dann bedauerlicherweise 1936, 10 Jahre später, ins KZ gekommen, wo er bis 45 inhaftiert gewesen ist, ist dann beim Todesmarsch von den Alliierten befreit worden, dann in die DDR und da ist er in den Widerstand gegen die stalinistischen Strukturen innerhalb der SED. Also der war wirklich...
Der war ja nur im Widerstand.
Der war sein Leben lang im Widerstand. Ne?
Ja.
Hat auch ein Buch geschrieben und in die Fußstapfen ist er getreten. Das wird eigentlich öffentlich nie so wirklich gesagt. Ich weiß gar nicht warum. Aber Martin Schirdewan, derzeitiger, also mit Janine Wissler zusammen, Parteivorsitzender der Linkspartei auf der Bundesfraktion, dann Vorsitzender der linken Fraktion im EU-Parlament seit 2019, jetzt seit 2017 im EU-Parlament. Und da haben wir so ein bisschen drüber geschmackt, was haben die Linken so gemacht im EU-Parlament, was können sie machen, was haben sie in Zukunft vor. Um das mal so einfach nur für euch ein bisschen zusammenfassen, die wichtigste Neuerung oder das, was man dort erkämpfen konnte als linke Fraktion auf EU-Ebene, war dieser europäische Mindestlohn. Also dass man so einen Mindestlohnanspruch hat, gemessen an den jeweiligen Wirtschaften in den Einzelländern. Und bei Deutschland wären das so 14 Euro. Die eigentlich
dieser Median, dieser 60% vom Median oder sowas war
genau, das? Genau. Da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie kann es eigentlich sein, dass sich eine Bundesregierung an sowas nicht hält und wie funktioniert es überhaupt und müssen wir dann Strafen zahlen oder so. Dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie die Linkspartei aufgebaut ist, was sich so geändert hat, warum das, nachdem Sarah Wagenknecht ausgestiegen ist, alles so viel besser ist, warum die so viel Zuwachs bekommt. Rekordzulauf an Mitgliedszahlen. Junge Menschen finden die Linkspartei attraktiver. War wirklich eine coole Geschichte. Und der ist halt ein echt sympathischer Typ, ne? Also das ist so einer, wenn du mit dem sprichst, merkst du, dass das kein Berufspolitiker ist, obwohl er ein Berufspolitiker ist. Also der gibt den Eindruck, als ob er das, was er so mit sich gibt, auch wirklich lebt. Als ob er da wirklich Bock drauf hat.
An dieser Stelle, warte mal, an dieser Stelle ist eine Frage, die ich auf dem Dings habe. Also das ist eine Sache, die mich außenpolitisch bei den Linken halt einfach stört.
Ja.
Die Haltung zum Ukraine-Krieg ist halt einfach für mich
träumerisch.
Ich glaube für mich, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere da draußen, die dieses beunruhigender Gewissheit, dass dieser Krieg halt stattfindet, ja, und wieder stattfindet, sehen, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber auf europäischer Ebene fordern die Linken mehr Dialog mit Russland, Verhandlungen aufnehmen und Krieg einstellen.
Nein.
Also was fordern die dann?
Pass auf, ich fühle mich wie ein Sprecher für die, aber dabei kann ich doch gar nicht
jetzt.
Für die Links. Die Linkspartei ist mir persönlich eigentlich zu demokratisch, muss ich sagen, euch da draußen. Ne? Das ist ja, dass meine Stalin-Fans da draußen wissen, worum es geht. Also, ich habe mit vielen Leuten, mit vielen Parteifunktionären der Linkspartei darüber gesprochen, was eigentlich so die was ist der Ziel, was ist das Ziel von euch, ne? Also immer wieder, wenn man über die linke Außenpolitik und die Ukraine hört, hört man irgendwie genau das. So, ihr wollt mehr Dialog, ihr wollt irgendwie, habt so diesen unrealistischen Friedenswunsch und tut dann in der Kommunikation so, als ob ein Anruf von Olaf Scholz bei Wladimir Putin genügen würde, um den Wahnsinnigen zu stoppen, ne? So, und dann hörst du, die Antwort ist dann immer, dass die anfangen zu lachen und sagen, ja, nee, das hat noch nie irgendjemand von uns gesagt. Also die Einzige, die das gesagt hat, ist Sarah Wagenknecht, und die sagt das auch immer noch. Und die Anhänger, und die sind jetzt beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Hier mal ein bisschen, was die Linkspartei eigentlich möchte. Die möchten den Fokus setzen auf die deutsche Rüstungsindustrie. Und dann das Versprechen, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg der Welt gegeben haben, und zwar, dass Deutschland nie wieder von einem Krieg profitieren wird. Was derzeit passiert ist, dass Rüstungskonzerne wie Rheinmetall neue Fußballpartnerschaften aufnehmen können, weil für die gibt es halt wirklich schmackhafte und verlässliche Konzerngewinne.
Ja, also ich meine, was der Börsenwert von Rheinmetall, das kann man sich ja nach dem Krieg angucken. Ich glaube, er hat sich versechsfacht.
Ja. Oder sogar noch mehr.
Also, oder noch mehr, ja.
Die haben Rekordgewinne, weil ist ja ganz klar. So, wenn du eine Frontline hast, die regelmäßig versorgt werden muss, dann hast du da gesicherte Einnahmen. Du hast eine Mehrproduktion, weil du einen Auftraggeber hast, der sehr verlässlich auch zahlt mit der deutschen Bundesregierung. Und das ist etwas, das laut den Linken und auch laut mir in dieser Form nicht passieren sollte. Das hat nichts damit zu tun, dass die Ukraine nicht mit Waffen beliefert werden sollte. Hat nichts damit zu tun, dass die Ukraine kein unabdingbares Recht auf Verteidigung ihrer Souveränität haben. Hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie Putin verteidigt oder so. Ganz im Gegenteil. Also Martin Schirdewan zum Beispiel, der findet Putin beschissener als wir alle zusammen. Und der findet, dass der aufgehalten werden muss. Und zwar genauso, wie wir alle anderen das auch fühlen, wenn wir das sehen.
Ja, mit einer Sniper aus unter 800 Meter Entfernung. Genau.
Jetzt kann man über den Aspekt, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe, ob man das feiern kann, sollte oder nicht, oder ob man das vielleicht sogar kritisieren kann, ist der, dass sie den Eindruck haben, dass sie in der oppositionellen Position, in der sie sind, den Fokus eben genau auf diesen Missstand lenken sollten. Und da hat man sich innerparteilich darauf geeinigt, dass man das tut, dass man eben in der Kommunikation die Minuten, die man zur Verfügung hat, um darüber zu sprechen, auf die Übergewinne und Extraprofite der Rüstungskonzerne aufmerksam macht. Und dass man dann dafür wirbt, dass die mit einer Übergewinnsteuer belegt werden. Eine Übergewinnsteuer in Deutschland zum Beispiel würde dafür sorgen, wenn das jetzt nur die Rüstungskonzerne und andere Kriegsprofiteure treffen würde, dass wir im Jahr 50 Milliarden ungefähr mehr hätten. Und mit diesen 15 Milliarden kann man ganz schön viel soziale Umverteilung machen, könnte man. Ne? Oder nicht Umverteilung, aber zumindest eine sozialere Lebweise, ne? Für Armutsbetroffene. Macht man aber nicht. Dann hat man also sowas
ich
wie...
Ich muss eine Sache mal hinzufügen, die mich tatsächlich ein bisschen stört in der Rhetorik. Also das hat ja auch, ich gucke mir gerade die Sachen an, da steht so eine, hat die NATO eine Mitschuld am Krieg, steht da auf der Webseite. Und die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Die NATO hat keine Mitschuld am Krieg. In der Rechtfertigung hier steht, die NATO-Osterweiterung, Truppenstationierung, Manöver und die NATO-Raketenabwehrschirm haben die Beziehung zu Russland über die Jahre beständig verschlechtert.
Ist etwas, was ich kommunikativ für sowas von bescheuert halte.
Also die Antwort auf die Frage ist nein und nicht, aber guck mal hier und was hat die NATO gemacht und so, Digga.
Können wir machen. Weißt du, wann wir das machen können? Wenn der Krieg vorbei ist.
Ja, also ich genau das Ding ist, das ist so eine Debatte, die sich im Revue passieren, was ist in der Geschichte an welchem Punkt passiert,
genau,
um nachzuvollziehen, wann was geschehen ist. Aber das hier ist halt, also das,
wenn es darum geht, die Verbrechen der NATO irgendwie zu kritisieren, bin ich der Erste, der mitmarschiert, ne? Aber das kriegt so einen weirden Vibe, wenn ich versuche, Ding hier, ne? Also diese Kommunikationsseite ist auch nicht mehr so ganz aktuell. Die wurde auch noch zu Zeiten von Sarah Wagenknecht veröffentlicht. Aber die zeigt so ein bisschen, dass ganz viel von dem, was so gesagt wird und was so als außenpolitisch unhaltbar gesehen wird, nicht so stimmt. Ne? Also das ist nicht so, dass man Russland verharmlosen würde oder dass man Bock hätte auf eine Zusammenarbeit mit Russland oder so. Das ist alles nicht der Fall. Wichtig ist dann nur dieser erste Punkt, dass eben Russland alleinig für diesen Krieg verantwortlich gemacht wird und dass Russland die Kampfhandlungen sofort einstellen muss, dass Russland die Fraktion ist, die einem Waffenstillstand zustimmen muss und dass es nicht an der Ukraine scheitert. Weil das ist ja, das ist ja das, was man tatsächlich Leuten wie Sarah Wagenknecht vorwerfen muss. Dass die eine Teil- und Mitschuld auch bei der Ukraine sehen und dass sie öffentlich kommunizieren, dass auch jemand wie Zelensky oder andere ukrainische Politiker und Politikerinnen aktiv Kriegstreiberei betreiben. Und das ist halt, und das ist für mich auf einem menschenfeindlichen Niveau, sowas überhaupt zu behaupten. Das macht die Linkspartei nicht. Des Weiteren, und das ist auch etwas, wo ich auf der einen Seite Verständnis für habe, so ein bisschen, auf der anderen Seite aber auch nicht. Und zwar geht das auch so ein bisschen mit diesem Perfektionszwang und Drang, den wir haben, einher, dass es für mich persönlich keine Partei gibt, die jetzt keine kritischen Leute drin hat, ne? Und keine Partei gibt, die irgendwelche Dinge in ihrer Programmatik stehen haben, wo ich so, also es gibt einfach keine Partei, die so zu 100% genau das macht, was ich möchte.
Das ist korrekt, aber hier geht es ja um einen, also hier, ich finde das aus der Tagesschau, die hat das dazu berichtet, die hat gesagt, oder da gibt es halt die eine Einschätzung zum X-Faktor, was wird die Europawahl entscheiden? Und der Faktor X ist europäische Sicherheit. Und damit halt auch der Fokus auf den Krieg im Zusammenhang mit der Russland und der Ukraine. Und ich finde, ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Ich glaube, für viele Leute ist das so ein bisschen einer der wahlentscheidendsten oder stimmentscheidendsten Sachverhalte, die man in 2024 haben kann bei dieser Europawahl. Nämlich, wie positioniert sich die europäische Fraktion der jeweiligen Partei zu diesen Sachen? Und da gibt's, also für mich ist das, für mich ist es weird zu lesen, ja, aber guck mal die Osterweiterung der NATO an. Ja. Wenn gefragt wird, wie sieht's denn mit der Verantwortung aus? Und ich denke, Bruder, das ist nicht die Antwort, die ich lesen will. Die Antwort, die ich lesen will, ist, nein, die NATO hat da nicht mit zu tun. Ich brauche die fucking Relativierung gar nicht. Ja. So, ich brauche die nicht. Das sind einfach so Sachen. Ich verstehe natürlich, dass man sagt, ja, wir wollen die Übergewinne durch Rüstungsimporte mal versteuern und wir sind gegen den wirtschaftlichen Vorteil, den Deutschland dafür hat. Ey, voll nachvollziehbar. Aber es gibt zu viele Antworten in dem Fall, die mir irgendwie immer noch Fragen einstellen.
Ich glaube, was man da verstehen muss, ist, dass auch in der Linkspartei Leute drin sind, die so einen unglaublichen Anspruch an inhaltliche Unfehlbarkeit haben. Ne? Ja, da hängt immer so ein heftiger akademischer Schwanz hinten dran, den man nicht los wird. Und wenn du dir den Punkt anschaust mit, hat die NATO eine Mitschuld am Krieg, dann ist der entscheidende Teil für mich, und da sollte man auch innerhalb der Linkspartei irgendwie so seinen Fokus drauf setzen, der zweite Absatz. Also man erklärt es, ne? Man sagt, hey, also NATO hat viele Fehler gemacht, ne? Und da wird ja keiner, der sich ernsthaft damit beschäftigt hat, sagen, ja, das stimmt
aber nicht. Aber es ist in dem Fall ja gar nicht relevant.
Genau, aber es ist in dem Fall nicht relevant. Und genau das wird ja im zweiten Absatz geschrieben. Aber das alles rechtfertigt keinen Angriffskrieg. Putin hat es in der Rede der Ukraine das Recht auf staatliche Souveränität abgesprochen und offensichtliche Lügen als Kriegsgründe vorgeschoben. So, also da wird in dem gleichen Punkt, wo man sich auf diese NATO-Geschichte konzentrieren kann, in dem gleichen Punkt wird ja gesagt, hey, aber das sind keine Gründe für Putins Krieg. Und selbst wenn das so wäre, würde das den Krieg nicht rechtfertigen.
Ja, das Problem an der Stelle ist halt einfach nur jetzt kommt halt etwas, das man ein Vorurteil nennen könnte oder ja doch ein Vorteil, das ich habe, vielleicht auch andere haben. Für mich schwingt da halt so ein bisschen die Geschichte dieser Partei mit. Ne? Also das wird halt wahrscheinlich von mir noch, und das muss ich dazu sagen, besonders kritisch betrachtet, aufgrund der Tatsache, dass ich halt weiß, dass die setzen sich ja selber damit auseinander, seid ihr die Putin-Versteher und so, dass das eben durch Akteure, die die Linke halt jahrelang als Flagship-Politiker repräsentiert haben, in den Vordergrund getrieben wurde. Hier Sarah Zahrenknecht beispielsweise, das ist eine Putin-Versteherin. Die ist das ist jemand, der die Kriegsverbrechen Putins relativiert, der davon Mitschuld spricht, der davon Provokation spricht, das ist nicht wirklich eine Katastrophe.
So, Sarah Wagenknecht steht in der Öffentlichkeit und sagt, das ist ein Stellvertreterkrieg und dass die Ukraine missbraucht wird von NATO-Strippenziehern.
Aber das ist halt Mitschuld, weil wir gerade davon gesprochen haben. Also
und das schwingt natürlich mit, wenn man über die Linkspartei spricht, weil man das nicht so in Gänze mitbekommt, ne, was da so passiert und diesen enormen, destruktiven, selbstzerstörerischen, ekelhaften Drang, alles perfekt machen zu müssen, der so in linken Kreisen unterwegs ist. Ich denke, dass wenn wir über Putin-Versteher in Deutschland sprechen oder sprechen wollen, dann sprechen wir vorderrangig von Sarah Wagenknecht und ganz vorderrangig von der AfD.
Ja.
Das sind die Putin-Versteher. Das sind auch die, die von Putin profitieren. Die kriegen Geld von Putin. Die Linkspartei ist die einzige Partei, die keine Konzernspenden annimmt. Die nimmt auch, die nimmt überhaupt keine Spenden von irgendjemandem an, der einen Betrieb besitzt oder der so unternehmerisch unterwegs ist. Die haben keine Lobbyspenden. Die haben keine, die profitieren nicht von Russland. Ganz anders als das viele andere tun. Ne? Allen voran die AfD.
Ja.
Und dann, ist es so, dass wenn wir über Putin-Versteher sprechen wollen, dass es dann für mich nicht gerechtfertigt ist, da die Linkspartei anstelle Nummer 1 zu sehen. Des Weiteren glaube ich, und das mir auch, also das ist mir persönlich halt super wichtig, dass man die Linkspartei auch einfach als das wahrnehmen muss, was sie ist. Derzeit ist es eine hoffentlich in Zukunft noch parlamentarische Opposition. Aber ich glaube, wenn man den aktuellen Umfragewerten glaubt, ist es außerparlamentarisch, was da dann in oppositioneller Arbeit passieren wird. Die sind irrelevant. Die haben zwischen 3-4%, die sie bekommen. Das heißt, es ist eine sehr kleine Partei und dann muss man sie irgendwie für das wahrnehmen und für das hochhalten, was sie gut können und wo sie ihren Fokus derzeit drauf setzen. Und das ist eben die soziale Gerechtigkeit. Das ist auch das Flaggschiff an Themen, mit dem die Linkspartei in die EU-Wahl zieht. Die wollen über soziale Gerechtigkeit sprechen. Die wollen darüber sprechen, wie kann ich dieses ungerechte System reformistisch so gestalten, dass es für viele Millionen Menschen erträglicher wird. Und wenn wir über ein anderes, mir sehr wichtiges Thema sprechen, ist die Linkspartei die einzige, die Gegenwind zeigt zu dem aktuellen Kurs. Weil neben diesem Ukraine-Krieg, wo die Linkspartei nicht in allen Punkten da ist, wo ich sie gerne hätte, ne, also ich hätte eine sehr viel klarere Bekenntnis zum Beispiel zu dem Recht auf Selbstverteidigung, auch mit Waffengewalt, hätte ich sehr gerne. Und dass man in dem Fall eben, also ja, man kann und sollte die Übergewinne der Rüstungskonzerne kritisieren, aber auf der anderen Seite sind die Übergewinne kein Grund, die Ukraine nicht mehr zu unterstützen. Ne?
Ja.
So sehe ich das. Und das könnte man noch an der einen oder anderen Stelle besser machen. Aber das ist für mich kein Ausschlusskriterium. Ein Ausschlusskriterium vieler anderer Parteien für mich ist die Asylpolitik. Und wenn wir uns anschauen, wie derzeit mit Menschen, mit Flüchtlingen, mit Asylbewerbern und Bewerberinnen umgegangen wird und wie der aktuelle Kurs ist, dann ist die Linkspartei die einzige Partei, die gegen diesen Kurs spricht. Das ist die einzige Partei, die sagt, was derzeit passiert, ist undenkbar und unmenschlich. Ja, und da sind auch Genossen aus der SPD und auch die Grünen-Fraktion ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, diesen Menschen die Menschenrechte zu nehmen. Ne? Ja, Bezahlkarte ist nichts anderes als eine Entmenschlichung. Wir haben mittlerweile große Debatten darüber, wo diese Asylanträge ausgefüllt werden sollen. Wir haben, wenn wir über Hochrüstung sprechen, haben wir Probleme mit Frontex. Ne, dann haben wir diese vorgeschobene Debatte, ob die EU selber Seenotrettung finanzieren sollte. Und ich denke mir so, ey, wenn wir ehrlich darüber sprechen, dann ist halt das Beste, was die EU machen könnte für Menschen, die über die Mittelmeerroute flüchten, halt ihre eigenen Hunde von Frontex zurückzupfeifen. Und ganz, ganz viele andere Dinge, wenn wir über die Lage an den Außengrenzen sprechen, über Grenzschutz, wo SPD-Politikerin Nancy Faeser großer Fan von ist, bewaffneter Grenzschutz und so. Das sind alles Dinge, die komplett auf Mainstream-Kurs sind und wo keiner irgendwas gegen sagt, wo überhaupt niemand Gegenrede leistet, sondern wo, wenn überhaupt gesagt wird, ey, mit Bauchschmerzen müssen wir das jetzt leider durchwinken. Und da ist die Linkspartei die einzige, die ganz klare Kante zeigt. Und dafür werden sie aber nicht wahrgenommen. Weil du eben auch diesen medialen Drang zur Empörung hast. Ne? Die Linkspartei ist immer nur im öffentlichen Auftritt, um zu empören. Die stehen dann da und dann steht so ein Martin Schirdewan da, der viele brutal starke inhaltliche Positionierungen hat, der super viel Ahnung hat über soziale Gerechtigkeit, über Firmenkonstrukte, über Steuergestaltung, über alles, was derzeit irgendwie in Punkt Vermögensumverteilung von unten wichtig ist. Und dann wird er in der ersten Frage gefragt, sagen Sie mal, was sagen Sie eigentlich zu der NATO-Schuld zu Frage bei der bei der Ukraine-Krieg war. Und dann steht er da und darf sich dann seine 3 Minuten Sendezeit dazu äußern und sich rechtfertigen und hat nicht die Möglichkeit, inhaltlich zu brillieren mit dem, wo er eigentlich viel lieber Zeit mit verbringen würde.
Am Ende ist es so, und das als kleiner Remark jetzt draußen, weil das diese Woche stattfindet, am 9.6. ist Europawahl. Wenn ihr so keine Briefwahl gemacht habt oder keine externe Wahl, dann geht wählen. Ne? Das ist wichtig. Am 9.6. ist Europawahl. Und dann könnt ihr selber entscheiden, was ihr da am besten seht, ob es eine Kleinstpartei ist, ob es die Linke ist, ob es die Grünen sind, SPD, CDU, I don't know. Also es mag Leute geben, die sagen, boah, eine konservative Partei ist genau das Zukunftsorientierteste, was wir für Europa brauchen. Ganz am Ende empfehle ich da noch, bevor, vielleicht habt ihr die Zeit, das noch zu machen, guckt euch gerne den Auftritt von Nico Semsrott an. Ich habe dazu auch eine Reaktion auf meinem Hauptkanal hochgeladen. Der hat ein sehr unterhaltsames Video auch zur europäischen Politik gemacht. Und was ich eigentlich sehr geil finde, muss ich sagen, also ich fand das sehr unterhaltsam und sehr informativ. Viele Ausschnitte daraus hat man irgendwie in der Vergangenheit auch immer mal gesehen, wenn er zu was gesagt hat. Und das kann man vielleicht auch noch nutzen, um sich so ein bisschen, um es nicht so trocken zu machen, weißt du. Also das ist dann eher so ein Entertainment-Faktor. Und wählt, ja, das ist ganz wichtig. Also wenn ihr nicht Briefwahl gemacht habt, dann wählt.
Hm? Geht cool. Wählen.
Geht wählen.
Ich habe übrigens schon mitgewählt, ne? Isa und ich.
Ja.
Bei uns klar. Ist das Ding schon durch, ne?
Ja, ich weiß auch, was du gewählt hast. Also
die Heimat.
Natürlich, weil sie dir so fehlt. Eine Sache, die ich, hast du ein Thema eigentlich, bevor ich hier, ich habe nur Themen tatsächlich.
Ich habe noch eine kurze Ansage, die ich raushauen will, und zwar an die ganzen Klappspaten, die derzeit diese Gaming-Tierlisten machen und mich irgendwie oder uns beide in den Casual-Bereich einknallen.
Warte mal, was passiert hier?
Pass auf, guck mal, einmal im Jahr ist es doch so, dass die diesen Tierlisten-Maker wiederfinden und dann hunderttausende Streamer da drauf packen, ne? Und okay. Jetzt haben die angefangen, irgendwie so Gaming-Skill-Tierlisten zu machen. Übrigens auch die Flachpfeifen von Bonjour haben das auch gemacht. Und irgendwie war ich so...
Haben wir die nicht schon mal weggeklatscht,
Digga? Ja, haben wir die schon weggeklatscht, so bei jeder Gelegenheit bislang. Aber auch Leute wie No Way For You haben mich in den Casual-Bereich gepackt. Und ich will euch mal eins sagen, wer hier ein Casual ist, das seid ihr. Ich bin Grand Slam-Champion, wenn es um E-Sports geht, Alter.
Also ich zweifle das nicht an, Ich zweifle das gar nicht an. Ich weiß gar nicht, wer möchte sich denn öffentlich noch so erniedrigen? Das letzte Mal, als Bonjour angefangen hat, uns zu fronten bezüglich unserer Fähigkeiten, musste ich Matteo und Leon die Fresse polieren auf dem Call of Duty Server.
Da haben wir den sowas also von das, controller-technisch da, das Ding weggeschwitzt. Da,
ich mindestens 4 No-Scopes habe ich gemacht und ich schwöre, ich habe mich dabei auch gedreht. Also
in meiner Erinnerung hast du dich auch gedreht, sowohl im realen Leben als auch virtuell. Ja,
ich glaube, ich habe mich auch am Spawn gedreht tatsächlich. Also da bin ich jetzt ein bisschen, irritiert tatsächlich, was das schon wieder soll, weil da werden nur wieder Herausforderungen ausgesprochen, die man sich nicht traut, in Wirklichkeit auszusprechen. Also so, da muss man sagen, das ist überhaupt kein Problem. Was soll denn das? Ne, das ist dafür lege ich meinen Schreibblock beiseite, mach die Politik mal ganz kurz aus und versuche ich meinen kleinen Popo, ne, in irgendeinem E-Sport. Das ist mir doch vollkommen egal. Ne, also kommt man ja nicht her mit eurem Facebook-Gamer-Scheiß. So, was soll denn das? Ne, Casual hier, dies, das, Ananas.
Casual, Facebook-Gamer, das ist ja völliger Quatsch, ne? Also ich bin Grand Slam Champion. Ich war global in Counter-Strike. Na gut, Master war ich nicht, Challenger auch noch nicht, aber zumindest war ich schon sehr hoch in League of Legends und war im Gegensatz zu dir No Way schon in der LCS, ne?
Unangenehm.
Und vor allem verbringe ich meine Zeit eben nicht mit 14 Stunden Gaming Streams, ne? Also da ist halt der Faktor Zeit.
Ist der Faktor Zeit. Außerhalb, wie effizient ist es? Außerhalb des Streams. In einer halben Stunde mal so die Skills aufrechtzuerhalten, das stellt ihr euch gar nicht vor. Oder weißt du was? Weißt du, wie viel Mütter und Söhne ich verheiratet habe in Crusader Kings 3? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Oder ich habe wirklich den Ich hab Awards in Crusader Kings 3, die wirklich das Saarland schlecht aussehen lassen.
Es ist völlig egal, in welchem Paradox-Game, aber primär in Hearts of Iron, an Bonjour jetzt.
Ich hab von Paradox eine Skulptur der Habsburger Lippe bekommen, ja, weil ich so viel Crusader Kings gespielt
habe. Ich habe von Paradox Entertainment Deutschland als Parkplatz bekommen. Die haben mir einen Original-Parkplatz vor die Haustür hier gestellt mit den Umrissen des Deutschen Reichs.
Ja.
So oft habe ich aus Wahnsinn. Dem Land schon eine Betonfläche gemacht.
Ja.
Ey, wenn ihr in irgendwelchen Paradox...
4.000 Stunden. Karl hat einfach wirklich 4.000 Stunden Hearts of Iron.
Ja, ja. Da so können wir übrigens selber darüber sprechen, dass ich Stalin verharmlose.
Das ist wirklich wild, Alter.
Das hätte ich antworten sollen. Das wär nicht die inhaltliche Antwort gewesen, aber die viel lustigere. Karl verharmlose Stalin. Gewesen. Eigentlich schon ich habe 4.000 Stunden lang Stalin
verharmlose. In Hearts of Iron. Eieiei, nee, das ist natürlich.
Ich kann euch beruhigen übrigens, ne? Also mittlerweile bin ich übrigens an der Strategie. Also man muss sich ja auch immer metatechnisch anpassen, was Hearts of Iron angeht. Und derzeit bin ich ein Trotzki-Sturz. Also derzeit wird in jeder Russland-Runde Stalin gestürzt. Ne? 36. Sehr
gut. Wichtig auch.
Ja.
Ne, wichtig auch fürs eigene Gewissen.
Fürs eigene Gewissen einfach nur. Also ihr Casuals, ihr seid die Casuals, wollte ich damit einfach mal zurückgeben an euch.
Echt mal.
Außer selber Souls Casual. Games, ne? Souls Game bin ich echt kacke.
Aber das kannst du ja auch nicht im E-Sport machen.
Nee.
Das kannst du ja nicht, da kannst du ja nur so, was ist denn das? Ne? Da muss man sagen, das ist ja auch nicht E-Sport. Was ist denn das? Das ist ja auch nicht E-Sport.
Das ist ein Singleplayer-Spiel, okay, ne? Das ist eher für Casuals für mich.
Ja, also ich hab eine lustige Ansage, ist raus an der Stelle.
Ja.
Und Grüße auch. Ne? Ich habe eine Sache, die ist mir aufgefallen und die wird dir vielleicht auch nochmal einen lustigen Content geben.
Bitte.
Du kennst auch sicherlich hier die, wie heißt denn Aktien im Kopf, dieser Klaus? Ne? Also Aktien im Kopf ist so dieser
Scheiße im Kopf.
Scheiße im Kopf halt. Ne? Und das ist dieser komische Propaganda-Klaus, ne? Der vor seinem Rechner sitzt und die ganze Zeit seine Fresse filmt, um dann irgendwie, weiß ich nicht was, ne? Also.
Du meinst den brillanten Mann, der irgendwie 70 Trilliarden YouTube-Aufrufe macht. Mit fucking Handy-Videos, wo er sein Tablet abfilmt.
Ja. Genau. Und es gibt jetzt eine folgende Situation. Aktien im Kopf, dieser Typ, der heißt Kolja irgendwas,
ja.
der hat eine Lebensabschnittsgefährtin. Und diese Lebensabschnittsgefährtin betreibt seinen Social Media Account.
Ja.
Und diese Lebensabschnittsgefährtin macht aber auch eigenen Content. Und zwar mit Hunden. Die macht Hunde-Content. Und dieser Hunde-Content, ich glaube, das macht sie unter dem Namen, warte mal, ich muss mal kurz gucken hier. Mobs irgendwas? Ich muss mal kurz durch das Ding hier, durch das, ich habe hier Spendenaufrufe und alles Mögliche offen. Ich muss mir kurz nur durchrufen. So, hier. Mobs-Aktivismus. Ich lese das kurz vor. Sie hat einen Spendenaufruf gemacht, weil sie hat eine Unterlassungsklage bekommen. Also, auf ihrem Instagram, und pass auf, sie hatte auf ihrem Instagram-Account @mobs_aktivismus 15.000 Follower in ihrer Story auf die rechten Verstrickungen einer Influencerin hingewiesen, die sich persönlich gegen die AfD und ihre Sympathisanten ausgesprochen hat. Der Streitwert wurde auf 90.000 Euro beziffert und eine Frist von 5.6.2024 für die Begleichung der gegnerischen Anwaltskosten gesetzt. Und da geht's halt also einfach daher, eine Ina Wingende lernte die Influencerin Diana Oldenburg @elchabo vor einiger Zeit über Instagram kennen. Die beiden verstanden sich gut und erstellten ab und zu Content zusammen, um gemeinsam gegen Qualzucht bei Hunden aufzuklären. Nach einiger Zeit wurde Ina von FollowerInnen darauf aufmerksam gemacht, dass Diana Oldenburg nach eigener Aussage in einer partnerschaftlichen Beziehung mit dem YouTuber und Influencer Aktien im Kopf Kolja Barkhohn lebt, welcher in der Vergangenheit wegen seiner geteilten Inhalte und der politischen Positionierung schon mehrfach in der Kritik geraten ist. Auf dem Kanal YouTube-Kanal Aktien im Kopf teilt Barkon Videos mit reißerischen Titeln wie Skandal, AfD fliegt aus ID-Fraktion oder heftig, Ampel plündert die Rentenversicherung. Und erreicht damit jeden Tag hunderttausende Menschen. Zudem teilt Jana öffentlich mit, dass sie für das gesamte Social-Media-Management ihres Freundes verantwortlich sei. Oha. Ina war schockiert und wollte sich bei Jana über die Zusammenhänge erkundigen. Sie erhielt bis heute keine Antwort. Ina entschied sich nun, von Diana und ihrem Umfeld und deren Social-Media-Auftritten und Aussagen sich zu distanzieren, um deutlich zu machen, dass sie eine konträre politische Einstellung vertritt. Ausschlaggebend für die aktuelle Thematisierung dieser Zusammenhänge war ein Video zu den anstehenden Europawahlen, in dem Koya Barkon zusammen mit einer anderen Person, Pascal Wegener, gefragt wurde, wen sie denn wählen würden. Barkon öffnete daraufhin eine Flasche mit einem blauen Zollstab, auf dem klar AfD nicht für linke Hände zu lesen war. Als Fragestellerin war in diesem Video Diana Oldenburg zu hören, die sich somit aktiv in diesem beteiligte. Dieses Video nahmen viele Menschen auf Instagram am 23. und 24.05. zum Anlass, sich öffentlich von Diana Oldenburg zu distanzieren. Ebenso wie einige Kooperationspartnerinnen der Influencerin in dazu entschiedenen Stories wurde unter anderem Ina Wingner markiert. Sie repostete fünf davon und rief ihre FollowerInnen zur Selbstreflexion auf. Zitat: Es gibt mittlerweile einige Profile hier, die Stellung beziehen und sich klar von rechts distanzieren. Überlegt, wem ihr folgt. Im Folgenden erreichte Ina am 29.05. eine anwaltliche E-Mail mit einer Unterlassungsaufforderung. Der einfachste Weg wäre nun gewesen, diese Unterlassungsaufforderung zu unterschreiben und zukünftig kein Wort mehr über diese Diana Oldenburg zu verlieren. Dies würde auch bedeuten, rechtspopulistische Äußerungen von dieser Seite zukünftig hinnehmen zu müssen. Dies kann aber keine Option sein, gezwungen zu sein, fortan wegzusehen und keinen Vertragsbruch zu begehen. Jede kleinste Hinterfragung ermutigt andere, zukünftig hoffentlich auch etwas zu sagen. Diese Entscheidung, sich weiterhin nicht unterbekommen zu lassen, mutig zu sein und laut gegen Recht zu bleiben, bedeutet aber auch ein finanzielles Risiko für die Studentin, sollte es zum gerichtlichen Prozess kommen. Und jetzt, also das ist eigentlich nur so eine Erklärung, was passiert ist. Also die Freundin von dem Typen Aktien im Kopf hat jetzt hier gerade den Streisand-Effekt ausgelöst.
Ja.
Weil das, was jetzt passiert, ist Folgendes. Nicht nur in einem großen Podcast wie hier, der schon ziemlich viele Leute erreicht, wird darüber gesprochen, dass die Freundin von Aktien im Kopf, die einen Hunde-Account hat, mit dem Namen...
Die Freundin ist jetzt diese Diana Oldenburg.
Genau, ja? Die Diana Oldenburg ist die Freundin, die eine Unterlassungserklärung einer anderen kleinen Influencerin, einer Ina, zukommen lässt, die damit verhindern möchte, dass man weiter darüber spricht. Und ich denke, Leute, ihr wisst, das ist ärgerlich jetzt. Also, das ist natürlich extrem ärgerlich, dass man jetzt nicht mehr darüber sprechen darf, dass die Freundin von Koya Barkon, dem rechtspopulistischen und faschistischen Kopf hinter dem Kanal Aktien im Kopf, Diana Oldenburg, also die Freundin, die seinen Social-Media-Account vertritt und die Fragen stellt und diese ganze Sache irgendwie auch mitträgt, dass die Konsequenzen seines Handelns mittragen muss, natürlich jetzt sehr, sehr unangenehm. Aber, ich meine, ist jetzt schlecht.
Ist auf jeden Fall nicht die falsche, ne? Also ich denke ich schätze mal, dass man in so einer Beziehung landen kann, und dass man in so Abhängigkeitsverhältnisse gerät, ohne jetzt unbedingt dieselben politischen Meinungen teilen zu müssen, ne? Also das ist ja oftmals so, dass es Frauen gibt von irgendwelchen Faschos, die dann irgendwie so nicht so wirklich damit was zu tun haben und zu tun haben wollen, aber da nicht rauskommen. Ist ja auch nicht so, als ob so Rechtsextremisten jetzt so die harmlosesten Menschen sind, von denen man sich dann trennt, ne?
Korrekt.
Aber in dem Fall muss man ja dann irgendwie schon zumindest davon ausgehen, wenn sie die Social-Media-Kanäle betreut und andere Leute abmahnt,
schlecht.
Sieht nicht so geil aus, ne?
Also, nee, das sieht ganz und gar nicht geil aus. Sieht eher danach aus, als würde man versuchen, jemanden mundtot zu machen mit irgendwelchen absurden Forderungen, das irgendwie vor Gericht zu klagen. Und da kann ich nur sagen, lass uns doch unseren Bildungsauftrag und unseren Reproduktionsauftrag wahrnehmen und da einfach nochmal drüber sprechen. Also, dass diesen Fall gibt es, diese Situation ist vorhanden. Wir verlinken euch einfach mal den die Spendenkampagne. Das ist keine Charity-Spendenkampagne, würde ich dazu sagen. Das ist einfach nur, um die Gerichtskosten zu tragen, unter diesem Podcast-Link. Also in diesen Notes verlinken wir das einfach nochmal dazu. Dann könnt ihr euch das im Einzelnen auch nochmal durchlesen und den Sachverhalt versuchen nachzuvollziehen. Weil da steht das alles auch erklärt. Ich habe das gerade daraus zitiert. Und einfach nochmal gucken, euch vielleicht, weiß ich nicht, wenn ihr aus dieser Bubble kommt oder der Hundebubble oder irgendwie da irgendwie Social Media technisch unterwegs seid, dann kann man da ja mal drüber reden.
Ist ja auch nochmal doppelt und dreifach dreckig, wenn man da dann seine eigene wirtschaftliche Macht nutzt, um irgendwie dann juristisch gegen Kleinstkanäle vorzugehen, die sich da jetzt nun mal gar nicht wehren können, ne?
Das ist jetzt natürlich unangenehm. Es ist mal wieder so ein Cicero-Fall, ne? Das ja, ist so ja. eine. Das ist so ein klassischer Slap-Lawsuit, ne, der Leute zum Schweigen bringen soll. Aber, Spoiler-Alert, ist jetzt schlimmer geworden als vorher. Ist deutlich schlimmer geworden als vorher.
Ja.
Komisch.
Ja.
Naja, also wirklich, also wenn wir doch nur zwei große Streaming-Kanäle hätten, bei denen
wir das... Wäre wirklich bescheuert, wenn das der Fall wäre, ja. Aber leider haben wir ja nur diesen... Nee, warte mal, wir haben nicht nur diesen Podcast, wir haben auch nur zwei Streams.
Warte mal, wir haben
ja... Das gibt's ja gar nicht.
Oh mein Gott, das ist halt, also wirklich, das ist unangenehm jetzt. Das ist sehr unangenehm. Diese Folge wird übrigens nach am Mittwoch hochgeladen. Das heißt, die Streams sind bereits passiert.
Die sind bereits passiert, ja. Also ihr habt das alles schon gehört.
Wir reisen in die Vergangenheit gerade. Ihr werdet alle schon wissen, was los ist. Aber ja, das wollte ich nur noch mal mit einbinden. Und das ist auch schon alles, weil ich habe heute wirklich nicht so viel Zeit. Ich muss eine Punktlandung machen heute.
Ja, ich will. Oh, warte mal, Punktlandung. Okay, ich habe noch zwei Minuten.
Du kannst. Ja, mach.
Ich habe noch zwei Minuten. Pass auf.
Ja.
Chef Strobel, Rumatra und Trimax haben den Valomaten ausgefüllt. Und ich will an der Stelle gar nicht so sehr, weil beim letzten Mal habe ich den Fehler gemacht, dass ich Chef Strobel, glaube ich, irgendwie wegen einer Aussage zu Transmenschen im Sport, der hatte da so diese bescheuerte Aussage, dass er gesagt hat, ja, lass die doch einfach beim Paralympics mitmachen oder dass sie ihren eigenen Wettbewerb kriegen oder so.
Ach du Scheiße.
Aber zu der Zeit war es eben so, wenn du sowas sagst, bist du ein transfeindlicher Feind des Reichs und dann wird direkt gegen vorgegangen. Ey, diesmal versuche ich einen anderen Approach zu gehen. Wir haben uns irgendwann mal drauf geeinigt, und das ist schon sehr lange her, weil zu der Zeit hatte ich noch einen Twitter-Account, dass wenn er nochmal inhaltlich komplett in die Scheiße greift, dass ich mich melde. Das ist die Meldung jetzt hier. Chef Strobel hat nämlich gesagt, dass Flüchtlinge, bevor sie sicheres EU-Land betreten, doch bitte die Anträge ausfüllen sollen. Und die können ja so lange in Lager gesteckt werden, bis das der Fall ist.
Das hat er nicht gesagt.
Naja, doch, klar. Rumatra übrigens der Einzige, der da wirklich stabile Gegenrede geleistet hat. Also Grüße gehen raus an Rumatra. Ja. Ich habe hier einen Clip für dich, der das zeigt. Ist jetzt nicht so, ich glaube, der Typ ist halt einfach nur sehr, der hat noch nie Bilder von Moria gesehen oder so, weißt du, der weiß gar nicht, was er da redet, ne? Aber der, ist eben dafür, dass man als Asylbewerber und Asylbewerberin eben die Anträge am besten aus dem zerbombten Bereich tritt, weil dann so könnte man ja herausfinden, wer von denen kriminell ist.
Also wirklich, ne? Also das sieht man einfach wieder, dass angebliche Bildungsabschlüsse nichts mit irgendeinem Intellekt zu tun haben.
Akademische Abschlüsse sind scheißegal, gar nichts.
Ach du Scheiße, Bruder. Ja, also wirklich, also how to make yourself look stupid again. Das ist ja.
Aber auch hier, also die Einladung hier, Chef Strobel, sehr gerne lade ich dich ein in meinen Plenum-Stream, wo wir über dieses Thema debattieren. Und ich sage schon mal direkt, ich bin dagegen. Ich bin gegen unmenschliche Asyllager an EU-Außengrenzen. Ich bin dagegen, dass diese Menschen die Asylanträge vor Beitritt oder vor Betritt des EU-Bodens ausfüllen müssen. Ich halte das sogar in vielen Fällen für unmöglich, dass sie das vorher ausfüllen. Und in sämtlichen Fällen für unmenschlich. Und die Begründung, die du gegeben hast, dass man so gucken könnte, wer kriminell ist und wer nicht, die sind auch Quatsch. Ich habe da aber sehr viel mehr inhaltliches Feuer, was ich ganz gerne loswerden wollen würde.
Oh nein, da kommt doch jetzt sicherlich wieder irgendein, da kommt doch sicherlich jetzt irgendwie ein Tweet. Oh nein, die Linken wieder. Oh nein, die werden mich alle fertig im Internet. Oh nein. Oh Gott, das wird doch wieder zur absoluten Opferrolle führen jetzt.
Aber. Wir haben einen Vorteil jetzt. Und das ist der Vorteil, den ich auch wahrgenommen habe. Und zwar, du wirst jetzt nicht mehr als dieses verweichlichte, gendernde Stück Watte wahrgenommen, was sich über alles moralisch erhebt und was sich über alles Mögliche aufregt, weil das tue ich ja gar nicht. Ne? So, mir ist es, ich glaube, man kann über, man, man, es ist durchaus möglich, dass man so als nicht aufgeklärter Mensch sowas von sich lässt, ohne dabei jetzt irgendwas Menschenfeindliches im Hinterkopf zu haben. Ne?
Also unaufgeklärt halt, ja.
Chef Strobel ist jetzt nicht Björn Höcke, der das sagt, weil er die Menschen da verrecken lassen will und im liebsten Fall erschießen an EU-Außengrenzen.
Ja.
Sondern Chef Strobel ist einfach nicht aufgeklärt. Der hat halt keine Ahnung von dem, über das, was er da spricht und denkt sich so, hey, ist doch eigentlich ganz cool, wenn die da irgendwie so in sicheren Lagern sitzen und dann da ihre Dinger ausfüllen, ne? So.
Ich lass dich das mal übernehmen, weil ich würde einfach, das ist wirklich das Maß an Inkompetenz. Holy fuck.
Ja,
es ist für mich einfach nur so eine Tatsache, dass man wirklich nicht, also die politische Auseinandersetzung, oh ja, okay, bitte, aber boah, wenn das bei rauskommt, boah, Alter. Ja,
du bist auf der einen Seite das ist immer so ein schmaler Pfad, auf dem man unterwegs ist zwischen,
ja.
Ich wünsche mir, dass sich mehr Influencer politisch äußern und jedes Mal, wenn die das tun, denke ich mir,
denkst du auch,
ich wünsche mir, dass sie das nicht
machen. Ich wünsche, dass sie das nicht tun, ja. Eieieiei.
Ja, ganz schwer. Güte. Aber ja. Das war's. Ich entlasse dich.
Ja, und ich bin gespannt. Ich gucke mir den Stream auf jeden Fall an, wo dieses Plenum stattfindet.
Ey, das wird niemals stattfinden. Niemals im Leben wird sich irgendeiner so aus dem Mainstream politisch mit mir auseinandersetzen wollen. Inhaltlich passiert nicht.
Boah, das wäre jetzt aber ganz schön peinlich, wenn man das nicht machen würde, nach diesem Angebot. Aber das ist ja kein Problem. Ich gucke trotzdem, ich harre der Dinge. Ich gucke das leider nicht auf Social Media. Wir unterhalten uns dann nächste Woche im Podcast wieder drüber und du sagst mir, was bei rausgekommen ist.
So machen wir das.
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich danke euch für eure Zeit. Und das war eine der nächsten Folgen Alman Arabica. Bleibt stabil, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche und tschüss.